Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache, wieder ein Bern einfach live nächste Woche in Zürich. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
Am Mittwoch, 18. Dezember, trifft man sich in der Swiss Life Arena im Auditorium. Das ist Zürich Altstetten. Ein toller Saal, ein tolles Gebäude auch. Und Bern einfach live mit dem Spezialgast, dem Filippo Lüttenegger, Präsident von der FDP Kanton Zürich, aber natürlich auch Zürcher Stadtrat, ehemaliger Nationalrat, Medienmensch. Das gibt ganz sicher eine tolle Sendung. Aber am allerbesten ist die Sendung, wenn ihr sie live miterlebt. Die Türöffnung ist um 6 Uhr und anfangen tun wir um 6:30. Anmelden kann man sich unter dem Link, den ich unten dran reintue.
Ja gut, wir müssen einen wichtigen Entscheid nachtragen von gestern. Das Bundesgericht hat einstimmig Beschwerden abgelehnt gegen eine Abstimmung über die AHV. Und zwar ist es ums Rentenalter gegangen von den Frauen. Dominik, was sind da die Details?
Ja, das Argument von der linksgrünen Beschwerdeführerin war, man hätte sozusagen die Bevölkerung getäuscht wegen dem Abstimmungsbüchli, also wegen dem Urs Bruder sozusagen. Es ist um ihn gegangen, um seinen Text im Abstimmungsbüchli, wo eine falsche Aussage gemacht hat darüber. Und das hätte dazu geführt, dass man Ja gesagt hat, obwohl man hätte können Nein sagen. Und es ist verrückt noch, wie meine Kollegen, so viel, nicht alle, aber viele Kollegen im Medienzentrum, haben richtig, ja, das ist schon, das wird dann, die Abstimmung, die muss man wiederholen und so. Es war so eine richtige Stimmung gewesen, dass jetzt die Beschwerde durchkommt, das ist aber ganz anders gekommen.
Genau, und man hat es wirklich völlig falsch eingeschätzt, oder? Das ist immer das Gleiche, wenn die Linken sehr, sehr laut rufen, dann tut es auch im Busch von allen Medien ganz laut dröhnen und man kommt als Zuschauer den Eindruck über, ja, das ist eine ausgemachte Sache. Wir sehen, wie die Medien desinformieren, tun nicht mehr die traditionellen Medien nutzen, da erfahren da nichts, was stimmt, sondern lassen Bern einfach. Vielleicht noch schnell nachträgen, den haben wir schon lange nicht mehr erwähnt und auszeichnet. Urs Bruder, das ist der Mann in der Bundeskanzlei, wo sich anmaßt, die Abstimmungsbüchli eigentlich zu schreiben oder sagen wir vor allem zu redigieren, hat immer wieder Krach mit anderen Kommunikationschefs von den anderen Departementen, weil eigentlich ist das klar, das ist Sache von den Departementen, wenn es irgendeine Sachabstimmung gibt, eben sagen wir jetzt AHV, dann muss Edi das eigentlich schreiben, den Abstimmungstext, aber der Herr Bruder, wo ja erstens das Gefühl hat, er sei wahrscheinlich viel der begabtere Schreiber, was durchaus könnte sein. Er war ehemaliger Journalist bei der WOZ, da lernt man nicht viel, aber geschrieben hat er immer gut, das muss ich zugeben. Und deshalb bildet er sich natürlich auch ein, dass er die Texte besser redigieren kann, aber es ist wirklich so, und das wissen wir jetzt aus mehreren Departementen, dass er immer sachlich auch eingreift, redigiert, wo es ihm eben nicht passt. Er ist ein Linker, ein sehr Linker, ein Linksextremer könnte man ihn auch nennen. Urs Bruder. Und wenn es einmal wichtig ist, nämlich zum Beispiel die falschen Zahlen in so einem Abstimmungsbüchlein zu verhindern, wobei da ist er vielleicht gar noch nicht dabei gewesen, hat das auch übersehen, kann passieren. Aber ich glaube, der Entscheid vom Bundesgericht, den muss man jetzt wirklich noch einmal würdigen. Es ist ein absolut bahnbrechender Entscheid. Es ist nämlich wirklich 5-0. Und man hat extra, das finde ich auch noch, also nein, ich finde es nicht gut, aber es ist gemacht worden. Man hat gefunden, ja, wenn da nur 5 Männer das beschliessen, das ist nicht gut. Dann haben es 2 jüngere nebenamtliche Richterinnen aufgeboten, die haben dürfen mit Ding. Und da muss ich auch sagen, das ist eben genau der absolute Sexismus. Wenn man wirklich das Gefühl hat, Geschlecht spielt eine Rolle, wie man unsere Verfassung oder unsere Gesetze auslegt. Das ist ein ganz, ganz verheerender Eindruck. Ganz verheerend, weil das ist eine der grössten Errungenschaften vom westlichen Rechtsstaat, ist, dass wir Gesetze haben, wo es völlig egal ist, ob ein Katholik, ein Reformierter oder ein Jude das Gesetz auslegt. Und deshalb ist auch das Geschlecht spielt keine Rolle. Oder es spielt auch keine Rolle, ob ein Homosexueller oder ein Heterosexueller Richter das Gesetz auslegt. Was meinen die eigentlich? Das ist unglaublich reaktionär. Und trotzdem bin ich sehr befriedigt, dass es 5-0 gegeben hat, einen deutlichen Entscheid. Ich finde auch die Begründung gut, Dominik, dass man im Prinzip wirklich gesagt hat, es ist auch eine Frage vom Rechtsfrieden. wenn man das weiter aufdröselt, man muss unglaublich starke Argumente haben und starke Belege, dass etwas wirklich falsch gelaufen ist, dass man eine Abstimmung kassiert.
Ja, das ist die saubere und ruhige juristische Argumentation. Es hat, die Gegnerinnen haben demonstriert vor dem Bundesgericht. Das sind, es kommt selten vor. Also in Amerika ist ja das fast ständig so, dass man vor dem Supreme Court irgendwelche Demos hat. In der Schweiz wollte man jetzt auch damit anfangen. Und die haben sich wirklich nichts gekümmert darum, wie man das juristisch kann anschauen kann, sondern sie haben gesagt eben, wir sind rot vor Wut, Postings in den sozialen Medien, wir sind hässig auf die Bundesrichter und so. Tamara Funicello war natürlich da, Lisa Mazzone. Ich habe ein Statement mitbekommen von Matthias Meyer, die ist auch Vanya Aleva von Unia. Einfach, man hat alles aufgefahren zum Protestieren gegen das Bundesgericht. Eine klare, ruhige Haltung liegt nicht drin.
Gut, und man kann vielleicht einmal darauf hinweisen, es sind ja genau die gleichen Kreise, die immer behaupten, die Rechte dürfen die Institutionen untergraben und so weiter. Wenn man vielleicht einmal eine Bundesrätin kritisiert, wie Viola Amherd, die nicht fähig ist. Aber es sind sie, wo wirklich zum Beispiel eben einen Entscheid vom Bundesgericht auf diese Art so kommentieren, wo man muss sagen, das sind alles führende Politikerinnen, das sind alles Leute, die eigentlich das müssten besser wissen. Das geht nicht und das ist, da tut man auch eben der Demokratie natürlich überhaupt kein Gefallen, weil ich sage es noch einmal, dass eine Abstimmung wiederholt werden muss. Da muss unglaublich starke Gründe geben, dass man das macht, weil der Rechtsfrieden extrem, extrem in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir haben es erlebt in Amerika, was das heisst, wenn Wahlen angezweifelt werden, ob von links oder von rechts, ist vielleicht auch noch zu betonen. Demokraten haben genauso häufig mit Republikanern Wahlergebnis anzweifeln. Das ist Gift. Das ist absolut Gift. Und deshalb finde ich auch da, die Abstimmungsbeschwerde ist eigentlich schon meiner Meinung nach schon sehr problematisch gewesen, weil man eigentlich hätte mit einem guten Jurist vorher schon können sagen, gut, das ist wahrscheinlich schwierig, weil der Punkt ist ja der, sie haben müssen anweisen, dass die Angaben im Abstimmungsbüchli, die falsch gewesen sind, also es sind falsche Prognosen gewesen, dass die wirklich das Ergebnis beeinflusst haben, so stark beeinflusst haben. Und das kann man fast nicht anweisen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Es ist immer noch eine Session. Der Ständerat hat leider ein langjähriges Geschäft wieder nicht wollen entscheiden. Dominik, um was geht's?
Um die Abschaffung vom Eigenmietwert. Das ist ja der lustige Steuerbetrag, wo alle, die das Eigenheim besitzen, wo ihnen sozusagen aufs Steuereinkommen draufgeschlagen wird, weil man argumentiert, wenn du in deiner eigenen Wohnung wohnst oder in dem Haus wohnst, dann hast du wie eine Art zusätzliche Einkommen, weil du keine Miete zahlst. Und der Eigenmietwert, der wird dir auf die Steuer draufgeschlagen und den musst du versteuern. Also das ist eine Steuer auf einem Betrag, den man gar nie überkommt, den man einfach mal festhalten. Man will das schon lange abschaffen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, bin nicht mehr dazu zu schauen, aber ich glaube, das ist schon seit 20 Jahren oder mehr ein Thema. Und jetzt scheint es so zu sein, dass es wieder scheitert. Und zwar an der Frage, ob Zweitwohnungen auch, dort auch der Eigenmietwert abgeschafft wird. Das sind vor allem Gebirgskantone natürlich dagegen. Sie würden etwas verlieren. Man hat dann gesagt, also gut, man tut das zwar abschaffen, aber eine sogenannte Objektsteuer einführen. Gebirgskantone haben dann gesagt, also gut, aber das muss gleichzeitig passieren. Das ist aber nicht der Fall. Und darum ist der Kompromiss, der jetzt schon zum zweiten Mal aus dem Nationalrat gekommen ist, sehr gefördert. Es ist wahrscheinlich, dass diese Vorlage auch diese Session wieder runtergeht.
Ist ein gutes Beispiel, wie der Staat einfach alle Einnahmen, die er einmal hat, nie wird hergeben. Ich meine, der Eigenmietwert, du hast es völlig gesagt, das ist Voodoo. Das ist eigentlich Voodoo. Da wird mir ein Einkommen unterstellt, das ich einfach nicht habe und das ich nachher muss erstens besteuern muss und wo eben auch relativ teilweise willkürlich festgelegt wird, was da für ein Einkommen eigentlich ich könnte generieren, wenn ich mein Haus würde, irgendeinem Idiot vermieten, was ich ja sowieso die meisten Leute, die Hauseigentümer sind, nämlich nicht machen. Sie kaufen das Haus für den Eigenbedarf. Zum grössten Teil alle Bürger haben das Haus, das sie gekauft haben, für sich und ihre Familie. Auch das ist eine Zumutung, dass man eigentlich Leute straft. Erstens straft, die Eigentum erwerben, weil das ist etwas Gutes. Man übernimmt Verantwortung, auch in einer Gemeinde. Leute, die Eigentum haben, Hauseigentum haben, die ziehen dann nicht so schnell weg. Das heisst, sie kümmern sich um die Gemeinde, sie kümmern sich um die Schulen, sie kümmern sich um Strassen, es sind einfach bessere Bürger, muss man auch mal sagen. Die besseren Bürger sind Eigentümer. Deshalb ist es auch nicht gut, dass die Leute nicht Eigentümer werden können, weil die Rot-Grünen Politik machen, die es unglaublich schwer macht, überhaupt noch Eigentum zu erwerben. Gut, gehen wir zum anderen Thema. Sehr interessantes, bemerkenswertes Interview gestern in der Zürich-Zeitung von der Magdalena Martullo mit unserem Halblieblingsjournalist Fabian Schäfer. Aber es ist ein interessantes Interview. Es geht um das sogenannte Rahmenabkommen oder Rahmenabkommen 2.0 oder bilaterale Verträge 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keine Ahnung. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, Magdalena Martullo legt ein bisschen die Linie vor, wie dass man wird argumentieren. Das Zentrum von dieser gegnerischen Argumentation ist die Rechtsübernahme. Und das greift Fabian Schäfer auch gerade am Anfang auf. Er fragt sie, darf man in der Politik lügen? Weil für ihn ist das eine Lüge, wenn man von automatischer Rechtsübernahme redet. In Wahrheit muss stets das Parlament darüber entscheiden und auch das Referendum ist möglich. Was er nicht sagt, ist, dass es natürlich ganz anders ist. Also der Eingriff, einerseits, dass wir Recht übernehmen, das ist brandgefährlich, das tut nachher Magdalena Martullo sehr gut darlegen, weil wir ganze Regulierungstexte müssen übernehmen, auch in Zukunft vor allem. Also alles, was den Brüsseler Bürokraten noch an Green Deal, an Regulierung von künstlicher Intelligenz, dass man keine Innovation mehr machen kann, an irgendwelche Datenschutzgesetze, wo jetzt schon Horror ist, weil wir es übernommen haben. Alles, was dann noch in Sinn kommt, müssen wir übernehmen. Und das Zweite ist eben die Beeinflussung vom politischen Prozess und der politischen Institutionen. Das kommt bei ihren Antworten sehr gut raus.
Also ich meine, es ist eben gut, die Journalisten tun sich ja immer einmal stundenlang darüber überlegen, wenn sie das Interview neu schreiben. Das ist auch etwas, wo man einfach mal muss den Leuten sagen muss, wenn ein Interview schriftlich geführt wird. Das ist nicht schriftlich geführt worden, er hat mit einer geredet, aber nachher wird ja das dann transkribiert und wir Journalisten können enorm viel gestalten. Also ihr müsst immer wissen, die ersten Fragen, die sind nicht die ersten Fragen, die wirklich im Gespräch als erste gestellt worden sind. Und dann tun sich viele Journalisten, wie sie wahnsinnig originell sind, unglaublich provokative, unglaublich originelle Fragen ausdenken. Ich meine, es ist eine birrenweiche Frage am Anfang. Lügen. Also ich meine, so geht es um eine Interpretation. Und da kann man in guter Treue und Glauben unterschiedlicher Meinung sein, was automatisch heisst und dynamisch heisst. Entschuldigung, ist denn dynamisch so ein grosser Unterschied zu automatisch? Also das, so ein Blödsinn, dynamisch, ist einfach ein bisschen konfuser. Man weiss nicht mehr genau, was es heisst. Und da gehen sie fragen, sind sie über die Lügen gut finden? Oder wie hast du die Lüge? Darf man lügen in der Politik? Also mein Gott, darf man lügen im Journalismus? Nein, Fabian Schäfer, man darf nicht lügen im Journalismus. Aber was wirklich interessant ist, Magdalena Martullo bringt noch recht viele so Sachen, auch Erkenntnisse, wo man eigentlich noch nicht so genau weiss. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, wie die Strafen, wo die EU uns nachher kann, aufbrummen, wie die ausgestaltet sind. Und da gibt's anscheinend mehrere Varianten. Eine Variante, die Martullo erwähnt, und die finde ich auch spektakulär. Du kannst vielleicht schnell beschreiben, um was es geht.
Es ist so, also die Sanktionen, die können ja gemäss meinen Informationen in irgendeinem Gebiet von diesen Verträgen sein. Und, also eben zum Beispiel könnte man das Abkommen über technische Handelshemmnisse aussetzen und damit wirklich einen schweren Eingriff in Freihandel machen. Aber, und das ist die andere Variante, die Magdalena Martullo erwähnt, man könnte auch einfach sagen, wir eine Strafe zahlen. Und das ist interessant darum, weil man würde dann wie berechnen, was der Vorteil ist, oder der wirtschaftliche Vorteil, den die Schweiz hat, wenn sie eine Regulierung von der EU nicht übernimmt. Und man müsste dann das entsprechend finanzieren. Und das ist darum so schön, weil die EU damit ja indirekt zugibt, dass ihre Regulierung Kosten verursacht, dass sie schlecht ist, dass sie die Wirtschaft schädigt.
Genau, und es zeigt ja auch, dass die, also ich meine, es ist wirklich so hilflos auch von der EU, weil die Schweiz ist ja wirklich nur ein Handelspartner und nicht der grösste. Das heisst, die EU gibt dazu, dass alle Handelspartner, die nicht solche birnweiche Verträge abschliessen mit der EU, immer einen Vorteil haben, dass die immer einen wirtschaftlichen Vorteil haben, weil sie eben die birnweichen Regulierungen von der birnweichen EU nicht übernehmen müssen. Und ihr müsst einfach wissen, es ist wirklich wahnsinnig, jedes Mal, wenn man wieder hört, die EU ist nichts mehr anders als ein Regulierungsmonster. Mit Frieden hat es nichts mehr zu tun, mit Einigung von Europa hat es nichts mehr zu tun, Konflikte haben massiv zugenommen in Europa sowieso. Es ist nur noch regulieren, es ist nur noch eine Fantasie von Bürokraten und Beamten und Funktionären, die es schaurig gerne haben, wenn sie immer irgendwelche birnweiche Regulierungen können erfinden können. Und die müssen wir dann einfach übernehmen, ob dynamisch oder automatisch oder sklavisch oder krücherisch oder devot. Da könnt ihr selber wählen. Hat nichts mit Lügen zu tun, sondern hat damit zu tun, wie man mit der Sprache umgeht, wie man dort interpretiert. Ist übrigens auch so ein alter Trick mittlerweile, der sehr, sehr bekannt worden ist in Amerika, dass man alles als Lüge bezeichnet. Überall, wo man nicht der gleichen Meinung ist, überall, wo man wirklich eben in Treu und Glauben kann ein bisschen diskutieren, wie soll man das auslegen, ist es eine Lüge. Mit Trump hat man ja immer gesagt, Lügen. Und dass ein Blatt wie die Zürich-Zeitung solche birnweiche Fragen stellt, ist auch ein trauriges Kapitel. Traurig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch interessant. Asyl für Afghaninnen. Das ist auch so ein Thema, wo die Verwaltung völlig einseitig, einfach wie es verpasst hat und weil es die EU vorgemacht hat, einfach etwas übernommen hat, auch automatisch übernommen hat. Das ist ja eigentlich heute das grösste Problem, dass unsere Verwaltung vor allem gern alles automatisch übernimmt. Ich weiss nicht warum. Offensichtlich wollen sie ihren eigenen Job abschaffen. Wir brauchen sie nämlich dann gar nicht mehr. Wenn die nur noch automatisch übernehmen, können wir auch unsere Bundesverwaltung eigentlich schliessen. Dominik, um was geht's?
Ja, die Geschichte ist ja seit einigen Monaten ein grosses Thema in Bern. Nämlich, die EU hat gesagt, ja gut, Frauen aus Afghanistan, die sind sowieso verfolgt und darum geben wir denen Asyl. Und das hat auch so ganz nebenbei das Staatssekretariat für Migration hat das so ein bisschen mitteilt und auch einfach angemacht, oder? Und dann eine grosse Aufruhr im Parlament, ganz viele Fragen in der Sommersession, glaube ich, war es, an Beat Jans. Und er hat dann gesagt, nein, es ist alles nicht so schlimm. Wir tun wirklich immer noch jedes Gesuch einzeln prüfen und, wie es vom Gesetz vorgesehen ist, die individuellen Asylgründe überprüfen und anschauen. Und jetzt ist rausgekommen, das ist Katharina Fontana von der NZZ, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass man einfach einen pauschalen Fragebogen tut ausfüllen. Also, wenn ich sage, man tut, ist eben nicht sicher, ob das die Afghaninnen wirklich selber machen oder irgendein NGO-Mitarbeiter. Man tut den Fragebogen einschicken und dann kommen, sage und schreibe, 98% von den Afghaninnen kommen Asyl über. Wahrscheinlich die 2% haben irgendwie das Datum falsch geschrieben oder falsch unterschrieben und die Unterschrift fehlt, ist bei Bundesformular sehr wichtig oder sonst irgendeinem Formfehler. Die könnten das noch korrigieren. Nein, ist noch verrückt und ich habe jetzt gesehen, es sind rund ein Dutzend Fragen an Beat Jans eingereicht, weil das ist, eigentlich ist das wirklich ein Rechtsbruch, wo da Staatssekretariat für Migration macht und das, so kannst du eigentlich das Asylgesetz auch gerade abschaffen.
Es ist aber auch eine sagenhafte Respektlosigkeit von der Verwaltung gegenüber dem Parlament. Und deshalb ist es sehr gut, dass da viele Fragen gestellt werden, weil das darf sich ein Parlament nicht bieten lassen. Und ich sage es noch einmal, ich meine, es ist schon hat schon angefangen mit einer eigenmächtigen Auslegung der Beamten. Die haben einfach das Gefühl gehabt, wir machen es jetzt so, wie es uns passt, wie es eben die EU vormacht. Und sie haben das eigentlich nicht einmal demokratisch legitimieren. Also es ist wirklich ein Skandal sondergleichen. Und es geht nicht um etwas Kleines, es geht um etwas sehr Wichtiges. Weil die Afghaninnen ja alle nachher auch können ihre Familie nachziehen. Und auch dort hat man so eine unglaublich selten naive Auffassung vertreten, ja, nur Kinder können es nachziehen. Also erstens stimmt es nicht, sie können auch ihre Ehemänner nachher nachziehen. Aber Kinder werden auch mal erwachsen. Und wenn es Buben sind, werden es einmal 20-jährige Männer, wo dann vielleicht, und das ist jetzt einfach so, Kriminalstatistik zeigt, dass junge Afghanen sind brandgefährlich. Nicht alle, aber ziemlich viele. Und dann muss man sich gut überlegen, ob man die will oder nicht. Und deshalb ist ganz wichtiges Asylrecht, das ist dann der zweite Punkt, da geht es eben auch ums Gesetz und um die Verfassung. Es ist ein individueller Anspruch. Es gibt nicht einen Asylanspruch von ganzen Ethnien, nicht einmal von ganzen Religionen. Also das ist eine unglaubliche Zumutung, dass man einfach auch das Gesetz, wie du gesagt hast, man tut es recht brechen oder man tut es beugen oder man tut es einfach ein bisschen, ja, wie ein Kaugummi, tut man einfach so drucken, wie man will. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der Rudi Minsch, der Chefökonom von der Economy Suisse, hat einen bemerkenswerten, einen guten, einen gescheiten Artikel geschrieben, den wir gestern gebracht haben, auf dem Nebelspalt. Dominik, was sind da die wichtigsten News?
Ja, zusammen mit dem Guido Saurer, ebenfalls Economy Suisse, hat er untersucht, welchen Einfluss die Verwaltung hat auf die Zuwanderung. Und gerüchteweise hat man das immer ein bisschen gehört, insbesondere aus der Region Bern. Die Verwaltung entzieht der Wirtschaft jedes Jahr rund 3'000 Beschäftigte, also Bund, Kanton und Gemeinde in der ganzen Schweiz. Und dann ist es so, das schreibt der Rudi Minsch, die Personen, die fehlen dann im Arbeitsmarkt. Und wo tut man denn die ersetzen? Wo? Ja, natürlich im EU-Ausland. Man holt also die Leute rein. Und das ist verrückt, oder? Wenn du das dann über eine längere Zeit anschaust. Oder die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sind in den letzten 20 Jahren um 38% aufgegangen. Und alle diese Leute brauchen wir ja dann in der Wirtschaft trotzdem. Und ein schöner Teil von denen kommt dann eben in Form von der Personenfreizügigkeit in die Schweiz.
Genau, und das ist wirklich ein echtes Problem, weil ja, die Arbeitsbedingungen sind halt in der Verwaltung meistens ein bisschen, ja, wie soll man dem sagen, ohne dass man da zu fest Beamtenbashing macht, was wir ja sehr, sehr selten machen, muss man ja mal bestaunen. Das machen wir ganz selten. Nein, aber die Arbeitsbedingungen sind halt einfach so, dass es angenehmer ist, offensichtlich im öffentlichen Sektor zu arbeiten. Und das eine, und deshalb müsste auch beim Lohn etwas passieren, es kann nicht sein, dass die sogar dann noch mehr verdienen als in der Privatwirtschaft. Das ist ja das, was das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, das IWP, herausgebracht hat. Bern selber will es nicht akzeptieren. Die Verwaltung, das ist auch lustig, oder? Die Verwaltung hat dann sofort das Gegengutachten machen
lassen. Ja, lächerlich ist.
Jetzt behauptet, es sei nicht wahr, was nicht stimmt. Man kann es nachschauen. Die IWP hat es viel besser gemacht. Sind da die besseren Ökonomen? Tut mir leid. Die Leute, die da von dieser Revisionsgesellschaft ein bisschen rumgeschrübelt haben und rumgeschrieben haben und ein bisschen Büchlein gelesen haben, die kommen nicht raus. Und das ist wirklich ein Gutachten gewesen, wo klar war, der Auftraggeber hat die und die Wünsche und dann ist das rausgekommen. Nein, aber noch eines, es ist ein absoluter Missstand und es ist auch deswegen wichtig, weil ja immer in der öffentlichen Diskussion behauptet wird, ja, die Arbeitgeber sind schuld, ja, die Privatwirtschaft holt ja die alle, die brauchen mehr und dann ist klar, dann können vor allem die Linken sagen das gern, weil sie natürlich auch so immer den Unternehmen alles Schlechte von der Welt gern vorwerfen und dabei ist es eben der öffentliche Sektor, der viel stärker Treiber ist.
Das ist wirklich extrem,
Gehen wir noch zum letzten Thema, ganz etwas Wichtiges. Wir haben die FDP zu Unrecht, haben wir sie hart kritisiert, ich weiss es nicht, es ist wirklich zu Unrecht. Auch die FDP macht ein Totengedenken. Wir haben das wirklich gelobt in der Mitte, dass sie ein Totengedenken machen. Das heisst eben, ihre Mitglieder vom Parlament, die gestorben sind 2024, werden extra erwähnt. Das finden wir sehr schön. Mit einer Schweigeminute wird die geehrt. Das macht den Freisinn auch, Dominik.
Ja, das ist mir dann erzählt worden. Das Fraktionsessen von der FDP ist am Abend und ich wollte dorthin gehen, wie die letzten Jahre immer, an Aperitiven. Nicht an Essen, man kommt als Journalist gar keine Einladung über, aber nicht einmal ein Apero habe ich dürfen. Also ich bin rausgekomplimentiert worden aus dem Schweizerhof. Habe dann aber von Leuten, die drin sind, erfahren, eben erstens, dass Totengedenken gibt es dort auch. Zweitens, es hat Bison-Untergut gegeben. Drittens, sind ganz viele Lobbyisten dort gewesen. Du musst dir vorstellen, die machen dann die ganz viel Einsatz zeigen, die gehen am Mittag entweder zu der SVP und zu der Mitte und dann, wenn es dort fertig ist, etwa so um 16:30, geht man dann zu der FDP. Und dem sagt man das Lobbying doppel, oder? Also man geht wirklich zweimal saufen und fressen am gleichen Nachmittag. Ich habe ganz viele Lobbyisten gesehen, vorher Hugi war anwesend, ich habe auch den Patrick Franzen gesehen, wo dort offenbar, das ist mir dann auch, oder ich habe ständig SMS bekommen von dem FDP-Fraktionsessen, er sei also wahnsinnig am Lobbyieren für die Rahmenverträge bei der FDP, weil es um die Partei natürlich wesentlich geht. Und eben das Bison-Untergut, das hätte ich also geschmeckt. Das sei gut gewesen. Die Stimmung sei übrigens auch gut gewesen. Man hätte Karin Keller-Sutter gebührend gefeiert. Aber eben, ich kann das nur aus zweiter Hand erzählen.
Genau, aber ich muss schon sagen, ich habe alles Verständnis, dass du bei der FDP nicht erwünscht bist mit deinen CVP-Loyalitäten, die du einfach nicht wegbringst. Einfach nicht wegbringst, ist klar. Das kann man nicht machen. Gut, Das war es von Bern einfach an dem 13. Dezember 2024, Freitag, der 13. Leute, die abergläubisch sind, sagen jetzt nichts mehr. Gut, das war es. Bei mir freue ich mich, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Das hilft uns am meisten. Abonnement, Abonnement, Abonnement. Urs Bruderer, Urs Bruderer, Urs Bruderer. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht Urs Bruderer heisst. In dem Sinn, macht es gut. Bis bald, schönes Wochenende und gute Zeit. Bis am Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch